Fridays for Future, eine Schülerinnen- und Schülergeneration geht auf die Straße, eine Generation von Aktivisten, die gegen das Nichtstun etwas tut, die versucht, den Handlungsdruck zu erhöhen, weil von der Politik immer noch viel zu wenig getan wird, so sagen sie selbst. Was passiert da eigentlich gerade? Welche Konflikte tragen die Generationen da aus und versagt die mittlere Elterngeneration, die sich auf ihrem Weg zur Selbstfindung verlaufen zu haben scheint und auf die Herausforderungen des Klimawandels keine tauglichen Antworten hat? Diese Frage stellt auch der Roman von John von Düffel, Der brennende See, so heißt das Buch. John von Düffel ist bei uns zu Gast. Guten Tag.
Guten Tag.
Haben Sie eigentlich schon mal bei einer Fridays for Future Demo mitgemacht?
Ja, ich habe bei vielen Fridays for Future Demos mitgemacht. Meine Tochter ist auch in dem Alter, wo sie selber gerne mitmacht. Also das muss ich ihr gar nicht aufdrängen, sondern sie hat sich sehr früh schon entschieden. Wir leben in Potsdam, also nahe Berlin. In Potsdam gibt es eben sehr viel Klimaforschung. Es gibt das Klimaforschungsfolgeninstitut und eben auch eine ganze Reihe von Initiativen, die sich darum ranken. Und insofern ist das schon ein sehr politischer Ort und auch die Schülerschaft, die ich erlebe, ist da in hohem Maße sehr bewusst bei dem Thema.
Und wie ist es Ihnen auf den Demonstrationen ergangen? Wie war das?
Es war interessant, weil es sich sehr stark von dem unterschieden hat, was ich an Demonstrationserfahrung mitgebracht habe. In Erinnerung sind mir noch die Anti-AKW-Demos in den 80ern, teilweise die Friedensbewegung. Und ich muss auch sagen, das Verhältnis zwischen Demonstrantinnen und Demonstranten gegenüber der Polizei, heutzutage ist es ein ganz anderes. Damals war es aufgeladen mit einer gewissen Feindseligkeit, was aber auch sicher damit zu tun hatte, dass auf der einen Seite Polizisten in Tannengrün standen und auf der anderen Seite langhaarige Studenten, von denen alle dachten, die haben eh noch nichts geleistet, was wollen die hier überhaupt? Es ist was völlig anderes, wenn Schülerinnen und Schüler, wenn Kinder demonstrieren. Und welche Gesellschaft kann es sich schon leisten, mit Wasserwerfern gegen Kinder vorzugehen?
Jetzt zu Ihrem Buch, Der brennende See, so heißt das Buch. Und das mit dem brennenden See ist jetzt nicht nur eine poetische Metapher, sondern das ist sehr real. Was hat es mit diesem See auf sich?
Ja, das war sozusagen die Initialzündung für das Buch. Ich hatte einen Spiegelbericht gelesen, der beschreibt, dass in Indien, in dem Silicon Valley sozusagen Indiens, der Stadt Bangalore, die Seen brennen. Bei gewissen Hitzeentwicklungen ist das Wasser so verschmutzt, dass es Feuer fängt. Und das war für mich ein Punkt, wo ich dachte, das kann ich als Wassermensch und auch als Wasserautor nicht auf mir sitzen lassen. Und ich habe dann angefangen, das zu recherchieren. Wie kann Wasser brennen? Wieso diese beiden feindlichen Elemente, die auf einmal zusammengehen, um eine Art Missstand oder Katastrophe anzuzeigen? Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das Wasser eben nicht nur in Indien brennt, sondern in gewisser Weise eben auch bei uns, dass durch die Dürre, durch diese sehr trockenen und heißen Frühjahre der vergangenen Jahre, dass da wirklich auch die Seen, die Flüsse in einer Weise verbrannt sind, dass man den brennenden See auch bei uns suchen muss.
Wie kann das sein? Wie kann Wasser brennen?
Naja, es verdunstet natürlich zunächst einmal. Es regnet nicht mehr in dem Sinne ab, wie es in der Vergangenheit abgeregnet hat, was wir ja wirklich sehen. Also sind wir sozusagen bei der Frage, ist es noch Wetter oder ist es schon Klima? Was wir gesehen haben, ist eben, dass in den Aprilmonaten, und das Buch spielt im April, es zumindest in Berlin-Brandenburg keine Niederschläge gegeben hat, gar keine. Dass wir Temperaturen hatten wie im Hochsommer. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Winter, der gar nicht stattgefunden hat. Also es wird Stand heute vom wärmsten Winter seit den Wetteraufzeichnungen in Europa gesprochen, und zwar um 3,4 Grad über dem Durchschnittswert. Und insofern erleben wir natürlich gerade vor unseren Augen eine große Veränderung und sehen, wie das Wasser schwindet und immer weniger wird.
Hanna, das ist die Heldin in Ihrem Buch, mit der Sie sich dem Thema nähern. Ja, und auch dem Thema Konflikt der Generationen, besonders der mittleren Generation in ihrem Verhältnis zu den eigenen Eltern und zu den Kindern. Hanna, die ist mittleren Alters, die scheint aber etwas verloren im Leben zu hängen. Wer ist das, diese Hanna?
Ja, sie ist tatsächlich verloren, weil sie in eine Situation geraten ist, die sie weder gewünscht noch unter Kontrolle hat. Das hat damit zu tun, dass sie einerseits eben noch trauert um den verstorbenen Vater, einem Schriftsteller, der in der Stadt ihrer Kindheit gelebt hat, zu dem sie wenig Kontakt hatte, der aber jetzt sozusagen ihr ein Erbe hinterlassen hat oder eben auch vielleicht nicht hinterlassen hat. Und dieses Erbe muss sie antreten oder auch ablehnen, damit muss sie umgehen. Das heißt, sie kommt in eine Stadt, die sie lange nicht mehr besucht hat. Sie kommt in die Vergangenheit zurück. Sie muss sich mit diesem Erbe des Vaters auseinandersetzen und trifft auf Leute aus ihrer Vergangenheit, eine Schulfreundin, deren Mann, deren Kinder und natürlich auch die Stätten ihrer Kindheit. Und das ruft etwas in ihr auf, dass sie sozusagen zwischen die Zeiten gerät und auch selber wie aus ihrem eigenen Leben herausgefallen ist. Und ich wollte diese Hauptfigur, die eine verlorene Figur ist, weil eben gerade in diesem Thema, wo stehen wir, was Klima angeht, was für eine Welt erleben wir, welche Veränderungen sehen wir, dass da eine Person unterwegs ist, die nicht schon alles weiß, die eigentlich keine Souveränität hat, sondern die auf das angewiesen ist, was sie jetzt in diesem Moment erlebt und was sie jetzt gerade sieht und erfährt. Und insofern wollte ich sie als eine Art suchenden Blick auf die Gegenwart.
Und da kommt sie in die Wohnung ihres verstorbenen Vaters, geht dann mehr oder weniger staunend auch durch diese Wohnung. Ich zitiere mal aus ihrem Buch: Sie hatte den Tod unterschätzt. Ihr hätte klar sein müssen, dass er nie nur einen Einzelnen betraf, sondern alles um ihn herum erfasste. Im Tod kulminiert die gesamte Macht eines Menschen über das Leben der anderen. Der Tod war nicht einsam, sondern die Aufhebung aller Einsamkeit. Seither spürte Hannah ihren Vater mehr als im Leben. Was macht der tote Vater da mit Hannas Leben?
Der Tod macht es. Der Vater hat da wenig zuzutun, aber ich denke mal, es ist eine Erfahrung, die viele Menschen mit mir teilen, dass durch den Verlust eines Menschen dessen ganze Bedeutung und dieses Gefühl, dass er zentral war im Leben, das entsteht nochmal neu. Und gerade weil Hannah sich mit ihrem Vater weit auseinandergelebt hat, die beiden an verschiedensten Orten gelebt haben, wenig Kontakt hatten, ist auf einmal das Loch, das er reißt, dieses schwarze Loch so groß. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch bei Todesfällen in meinem Umfeld sehr gemacht habe, dass plötzlich auch Menschen, von denen man dachte, die bedeuten mir gar nicht so viel, und damit meine ich jetzt entferntere Verwandte, dass die auf einmal doch durch den Tod diese Bedeutung bekommen und man sich völlig neu aufstellen muss, nachdem dieser Mensch verschwunden ist.
Wie kann das sein?
Ich denke, bei den eigenen Eltern ist es noch mal härter. Ich glaube, es ist so, wie wenn man selber Kinder hat. Es gibt eine Zeit, wo man noch nicht Eltern war und es gibt eine Zeit, wo man Vater oder Mutter ist. Und das ist eine Erfahrung, die unhintergehbar ist. Also die kann man nicht vorwegnehmen, aber die kann man auch nicht wieder rückgängig machen. Und genauso gibt es eben Menschen, deren Eltern leben und Menschen, deren Eltern gestorben sind. Das ist wie so eine Art Verweisungsprozess. Man ist auf einmal, auch wenn man mitten im Leben steht und sein eigenes Leben hat, man ist auf eine merkwürdige Art und Weise plötzlich verwaist.
Und Hannah ist ja auf eine gewisse Weise schockiert, dass sie merkt, wie fremd ihr Vater war und wie fremd der Vater auch für sie dann andersrum gewesen ist. Und dann findet sie in der Wohnung das Foto einer jungen Frau, eigentlich noch eines Mädchens. Ja, natürlich will sie wissen, wer dieses Mädchen ist. Warum beschäftigt sie das denn so, wer dieses Mädchen ist?
Ja, weil sie das Gefühl hat, dass ihr Vater letztlich einer anderen Person näher gewesen ist, als sie selbst es war. Ich hatte mal für das Buch eine Zeit lang den geheimen Untertitel, Arbeitstitel, wenn man so möchte, die Tochter des Schriftstellers. In gewisser Weise ist Hannah eben die Tochter des Schriftstellers, die aber gar nicht mehr so sicher ist, dass sie eigentlich von ihm gemeint war, dass sie wirklich die Fortsetzung oder die Tochter von ihm ist, sondern immer mehr merkt, dass dieses andere Mädchen, diese andere junge Frau viel näher an diesem Vater dran war und insofern ideell gesprochen die wahre Tochter des Schriftstellers ist.
Ist sie auf dieses Mädchen eifersüchtig?
Ich weiß gar nicht, ob es Eifersucht ist. Das spielt vielleicht irgendwo eine Rolle, so eine ganz merkwürdige, surreale Geschwisterrivalität. Das kann schon sein. Also wer wird mehr geliebt, wer hat mehr bedeutet? Das spielt sicherlich eine Rolle. Aber die viel größere Frage ist ja, was hat diese jüngere Frau, die Klimaaktivistin ist, die sich engagiert, die sozusagen eine gewisse Protestkultur, die in dem Vater gesteckt hat, auch weiterführt, was hat die aus diesem Menschen mitgenommen, was konnte die aus ihm herausnehmen und aufnehmen und weiterentwickeln und warum ist mir das nicht gegeben? Also was ist diese merkwürdige Sperre zwischen Vater, Tochter, zwischen Eltern und Kindern, die manchmal in diesem Generationenverhältnis greift und wenn man einen größeren Generationensprung macht, also von Großeltern zu Enkeln beispielsweise, sind auf einmal Übertragungen möglich, die zwischen Eltern und Kindern direkt nicht möglich sind.
Das haben wir ja selbst auch alle beobachtet, wenn wir unsere eigenen Eltern sehen, wie sie auf einmal ganz zärtlich und ganz sanft mit ihren Enkeln umgehen und wir fragen, das habe ich in meiner Kindheit eigentlich gar nicht so erlebt. Das ist ja sehr nah an einem dran. Nun will Hannah natürlich unbedingt wissen, wer dieses Mädchen ist, klar. Sie will wissen, auch um mehr um ihren verstorbenen Vater zu erfahren. Sie versucht jetzt, das herauszufinden und sie findet dann ein Buch ihres Vaters bei dem Mädchen im Nachttisch. Dieses Buch hütet das Mädchen quasi wie eine Bibel. Ganz allein liegt es im Nachttisch wie ein heiliges Buch. Wolkenbuch heißt dieses Buch. Was ist das für ein Buch?
Ja, zunächst einmal hat der Vater als Schriftsteller am Schluss seines Lebens dieses Wolkenbuch geschrieben. Das war sein letztes Werk, sein Vermächtnis, wenn man so möchte. Und es besteht nur aus der Betrachtung von Wolken. Es ist ein Roman ohne Menschen. Und in diesem Roman ohne Menschen ist der Blick sozusagen nur auf diese Wolken gerichtet, die, wie er beschreibt, eine aussterbende Art sind. Er sieht die Wolken als etwas, was die Macht zu regnen langsam verliert und insofern aufhört, die Bedeutung zu haben, die es hatte. Er beschreibt in diesem Buch, wie unser Verhältnis zu Wolken, zu Regen sich verändert hat. Er greift damit eigentlich so ein bisschen in eine literarische Tradition. Es gibt ja von Johann Wolfgang von Goethe viele Wolkenbeobachtungen. In seiner naturwissenschaftlichen Phase hat er ja ganze Wolkenchroniken geschrieben. Und auf einmal verändert sich unser Blick auf etwas, was uns ja selbstverständlich schien. Also dass Wolken da sind. Und manchmal hat man sie auch mit einem skeptischen Auge angeguckt, wenn man dachte, ach, jetzt werde ich gleich auf dem Nachhauseweg nass oder wie auch immer. Und inzwischen werden die zu einer Spezies, wo man denkt, ohne Wolken haben wir vielleicht auch ein Stück weit Fantasie verloren oder ein Stück unserer Träume verloren oder auch einfach das Gefühl für die Größe dieser Welt und der Natur.
Also Sie schreiben in Ihrem Buch, ich zitiere, die Wolken sterben, die Wolken sind eine bedrohte Spezies, der Himmel wird zusehends eine Wüste. Wolken sind faszinierend, Wolkenschiffe, Wolkentürme, Wolkentiere, Zitat Ende. Das ist die Poesie der Wolken, die ja auch mit dem Klimawandel verschwindet. Das sind alles Dinge, die über das reale Verschwinden des Wassers, das wir spüren, wenn wir kein klares Wasser mehr haben, eigentlich noch hinausgeht, oder?
Tatsächlich ist es auch eine gelebte Erfahrung. Also diese Aprilmonate, die ich speziell im Sinn hatte und die für mich auch Auslöser mit waren für das Buch, waren eben wolkenlose Himmel. Und wenn es ein Wölkchen gab, dann war es so schwach und fast so wie auf einem Gemälde entrückt, dass man dachte, diese Wolke hat einfach keine Macht zu regnen und ist wie entthront. Früher haben die Wolken über die Welt geherrscht und auf einmal sind sie so kümmerlich. Und es gibt natürlich trotzdem noch Extremwetterereignisse, also plötzliche heftige Entladung von Starkregen. Das ist aber nichts, was mit Wolken passiert. Das sind dann so Wetterfronten. Das sind dann einfach so graue, schwarze Wände, die dann niederregnen und weg sind. Und das, was Wolken mal waren. Also es gibt in der Literatur ganz viele Beispiele von Hamlet bis sonst wohin, wo Wolken beschrieben werden, wo Wolken auch fantastisch werden. Und das zu verlieren, ist eine unendliche Verarmung.
Also das Verschwinden der Wolken aufgrund des Klimawandels. Ihr Buch ist insofern auch ein politisches Buch, aber eben dadurch auch ein poetisches Buch. Da heißt es über den Schriftsteller einmal, er konnte es nicht lassen, Politik und Poesie zu vermischen, was in der Wirkung durchaus beeindruckend ist, im Detail aber vieles offen lässt. Ein sehr nüchterner Anwalt sagt das da, der Anwalt Lüders. Wie ist das nun mit Politik und Poesie? Ihr Roman ist ja durchaus auch ein kämpferischer Roman, auch ein Roman über das Verhältnis von Elterngeneration zur Fridays for Future-Bewegung. Wie politisch ist dir die Poesie?
Ja, ich kann es vielleicht am Beispiel Wasser festmachen, als ich angefangen habe, über Wasser zu schreiben, aus großer Leidenschaft, weil es für mich das sinnlichste und poetischste Element tatsächlich ist. Da war Wasser selbstverständlich. Also wir haben gedacht, Wasser ist immer da und gerade in Mitteleuropa ist es sozusagen eine Gabe, die bleibt, auch wenn wir uns nicht gut zum Wasser verhalten. Wir alle merken, dass Wasser eine knappe und gefährdete Ressource ist. Und insofern ist das Schreiben über Wasser nicht mehr nur poetisch, sondern eben auch ein politischer Akt. Ich glaube überhaupt, Naturbeschreibung ist inzwischen etwas Politisches geworden. Es gibt ein Gedicht von Bertolt Brecht, An die Nachgeborenen heißt das. Da sagt er mit Blick auf die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, was sind das für Zeiten, in denen ein Gespräch über Bäume, ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Was leben wir heute in Zeiten, in denen man, wenn man über Bäume spricht, über so viele Untaten sprechen muss, weil allein unser Verhältnis zu Bäumen, kann man jetzt auch Seen sagen oder zum Wasser sagen, mit so viel Schuld, mit so viel zerstörerischer Gewalt verbunden ist, dass man sagen muss, die Natur ist eine Lebensgrundlage, die im hohen Maße bedroht ist. Das kann natürlich in einer Naturbeschreibung nicht mehr unverborgen bleiben.
Sie haben ein besonders enges Beziehung zum Wasser. Also Sie schwimmen zum Beispiel jeden Morgen. In Ihren Büchern spielt die Wassermetapher immer wieder eine wichtige Rolle. Das ist durchaus auch persönlich gemeint, diese Beziehung zum Wasser. Hat sich diese Beziehung zum Wasser auch im Laufe der Jahre jetzt geändert? Ist die heute anders als vielleicht vor 15 Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erlebe mich sozusagen immer mehr als Wasserkämpfer und diese verzweifelten Aktionen, auch in dem Roman, dass einige Figuren dann sozusagen um den See gehen und den Plastikmüll aufsammeln, das mache ich eigentlich jeden Morgen. Also ich weiß, dass ich damit wie ein verrückter wirke auf manche meiner Mitmenschen, aber ich kann einfach nicht in einem See schwimmen, ohne mich in Anführungsstrichen nachher dafür zu bedanken, indem ich den Müll, der um die Badestelle herumliegt, einsammle. Und das war vielleicht früher auch noch nicht so extrem. Es hat so zugenommen, obwohl alle davon reden, dass wir diese Pfandsysteme haben und von der Wegwerfgesellschaft weg wollen und so weiter. Es ist tatsächlich immer schlimmer geworden. Ich kann sozusagen da auch in meinem Alltag nicht mehr drüber hinwegsehen.
Kommen wir nochmal auf diesen Generationenkonflikt zu sprechen, der in Ihrem Buch ja eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Kinder, die scheinen ja so etwas ihren Eltern entglitten zu sein. Julias Mutter, das ist die beste Freundin von Hanna, die hat den Draht zu ihrer Tochter verloren. Auch Hanna hat ihren Vater schon lange vor seinem Tod verloren. Diese Entfremdung zwischen Kindern und Eltern, ist das unabhängig von den jeweiligen Inhalten dieses Konfliktes? Ist das überhaupt eine archaische Konstante?
Also ich würde nicht sagen, dass wir dazu verdammt sind, dass es diese Entfremdung zwischen Eltern und Kindern gibt. Sicherlich haben die beiden unterschiedlichen Generationenverhältnisse auch verschiedene Gründe. Ich würde sagen, zwischen dem Vater und der Tochter besteht eine merkwürdige Verwandtschaft, die des einsamen oder isolierten Menschen, und sie sind sich vielleicht in dieser Isoliertheit oder Einsamkeit auch näher, als sie eigentlich das leben können und vielleicht auch wissen wollen. Trotzdem bleibt ja dieser Befund, dass sie so voneinander isoliert sind. Und bei der Mutter von diesen Fridays for Future Kindern ist es nochmal ein anderes Feld, dass sie merkt, dass sie mit ihrer Art zu leben, mit ihrer Lebensweise und mit den Dingen, die sie für selbstverständlich hält oder mit den Privilegien, die sie auch in Anspruch nimmt, auch mit den Dingen, die sie für wichtig hält, dass ihr Traum nicht mehr der Traum ihrer Kinder ist. Dass das, was sie an Werten, an Dingen für wichtig hält und für lebenswert hält, dass es mit dem, was die Kinder wollen und was sie auch fordern, nicht mehr in Einklang ist. Und das ist eine neue Art von Konflikt.
Wie steht es denn um die Träume dieser mittleren Generation? Manchmal hat man den Eindruck, auch in Ihrem Buch, das scheint irgendwie leer gelaufen zu sein. Also was ist mit denen los? Die suchen Erlösung in schnellen Sexabenteuern, Alkohol spielt eine wichtige Rolle, die Karriere, der Beruf, aber auch nicht mehr so richtig aus vollem Herzen. Da erkennt die Generation auch schon, naja, das bringt's auch alles nicht. Fehlt denen da, ja, ich sag mal, ein bisschen pathetisch der Kompass? Sind die nur Irrtümern aufgesessen?
Das ist natürlich einfach erstmal ein Befund von der Art und Weise, wie Gesellschaft sich momentan aus meiner Sicht anfühlt. Es gibt einen, wie ich finde, ziemlich treffenden Satz von dem ganz jungen, der jüngsten Figur in dem ganzen Buch, dem Sohn Marvin, der sagt zu jedem Menschen, warum bist du so traurig? Und sieht dann, dass es neben dem Gefühl der Traurigkeit vielleicht auch noch das Problem gibt, dass jemand wütend ist. Und dazwischen ist eigentlich nur noch entweder Leere oder Gleichgültigkeit oder Erschöpfung, Müdigkeit. Aber wenn ich so auf die Welt gucke und mitbekomme, was passiert, dann pendeln wir zwischen Traurigkeit und Wut oder Müdigkeit und Erschöpfung. Das ist ein ganz schlimmer Befund, weil das, was ja die jüngere Generation jetzt einfordert, Fridays for Future mit Betonung auf Future, ist, dass wieder eine Perspektive entsteht. Und ich glaube, das größte Problem dieser mittleren Generation, aber eben auch ein systemisches Problem, ist, dass wir nur auf die Gegenwart schauen, auf das Allernächste, also auf die Quartalszahlen sozusagen, auf die allernächste Zukunft und den Blick, die wirkliche Perspektive verloren haben. Also das Denken ist zu kurzfristig geworden. Und das ist für mich das größte Ausrufezeichen hinter dem Future-Thema dieser Bewegung, dass man sagt, wir müssen einfach in längeren Dimensionen denken, sonst zerstören wir diese Erde. Ein Baum braucht 60, 80 Jahre. In solchen Dimensionen denkt heute kein Mensch mehr.
Aber diese Fridays for Future Generation, die gehört natürlich auch zu der Generation, die alle zwei Wochen zu H&M rennt, um sich eine neue Hose zu kaufen. Also die spielt da ja auch mit.
Ja, und das ist eben das große Problem, dass wir vor einer Veränderung stehen. Es wird die größte Veränderung sein des 21. Jahrhunderts, diese Klimaveränderung, die auch so nie wieder zurückgehen wird. Sie wird höchstens einzudämmen sein. Es gibt ganz viele Ebenen, auf denen dieses Problem besteht. Das ist die individuelle Ebene, also wie lebe ich mein Leben, auf was verzichte ich, was verändere ich. Es ist aber auch eine politische Ebene, von der Kommunalpolitik bis in die Bundesregierung bis hin auf die ganz große internationale Ebene. Jeder zeigt sozusagen mit dem Finger auf den anderen. Die Politiker sagen bei den Kindern, die demonstrieren, ja guckt euch mal an, wenn ihr die Demonstration abgeschlossen habt, auf dem Platz, wo ihr wart, liegt ja auch der Müll. So, also seid ihr auch Müllkinder. Dann sagen die Kinder, ja, aber Moment, wir müssen nochmal an die Zukunft denken. Und dann sagen die Politiker national, ja, das kann man doch nur international lösen. Und so hat jeder sozusagen seine Verschiebebahnhöfe, mit denen er die Schuld an die andere Ebene verweist, um sich sozusagen vor dem Handlungsdruck zu drücken. Und das ist eben die große Problematik, dass, weil es eben so ein mehrdimensionales Problem ist, dass eine Ebene immer die andere Ebene bezichtigt und keiner wirklich das Heft in die Hand nimmt.
Und wie kommt man aus dieser Kette von Verschiebebahnhöfen heraus? Das scheint ja doch auch systemisch und von der Struktur so verinnerlicht zu sein, dass es da kaum einen Ausweg zu geben scheint.
Ja, ich glaube daran, dass es diesen Ausweg gibt. Und ich glaube, dass uns einfach allen klar sein muss, dieses Problem lösen wir nur miteinander. Es kann nicht sein, dass der Generationenkonflikt, der sich jetzt so anbahnt und auch so hart geworden ist, übrigens vor allen Dingen hart geworden ist für die Jüngeren, weil wenn man sich klar macht, was die für einen Druck haben, was die für eine Last tragen, das ist kein schönes Leben. Das ist keine Kindheit der Sorglosigkeit, wie eigentlich jedes Kind sie verdient, sondern es ist eine Kindheit der Ängste und des Druckes und des Gefühls, die Erwachsenen tun nicht das Richtige. Das ist schrecklich für ein Kind. Und wenn wir nicht ein Gefühl entwickeln, dass wir das Problem miteinander lösen, dann wird es ein Gegeneinander geben, das ist ohne Beispiel.
Das merken wir sehr schön dargestellt an der Person Julia, an dem jungen Mädchen, die ja durchaus auch was Fanatisches hat. Also die spürt diesen Druck. Die kämpft ja auch, eine sehr kämpferische Person ist das. Das deutet sich in ihrem Buch ja so ein ganz wenig an, eine Koalition zwischen Julia und dem Schriftsteller, also zwischen den Großeltern und den Enkeln.
Ja, ich denke schon, dass ein gewisser Mut zu einer Form von Ungehorsam oder Abweichung erforderlich ist. Es gibt sozusagen auch die Notwendigkeit, gewisse Mechanismen dann auch aufzukündigen und zu sagen, das machen wir nicht, wir machen nicht mit, wir verlegen uns nicht auf eine Kultur des Redens und des Kompromissemachens, sondern wir sehen diese Handlungsnot und wenn man der Wissenschaft glauben kann, haben wir ja nur ein schmales Zeitfenster von 5 Jahren. Und das ist ja jetzt zum Beispiel auch ganz konkret ein Streitpunkt. Also die EU, wenn sie das Klimaziel ausgibt, 2050 klimaneutral zu sein, dann ist das schön. Aber es muss sich in den nächsten 5 Jahren, entscheidet sich das, ob wir das schaffen und nicht erst 2045.
Kommen wir nochmal kurz auf die Männer in Ihrem Buch zu sprechen. Also wir haben jetzt über Julia gesprochen, die Tochter Fridays for Future Generation, über Hannah, die ihren Vater, den Schriftsteller, verloren hat, die beste Freundin von Hannah, die Mutter von Julia. Da sind aber auch noch Männer. Da ist einmal ein Anwalt, Lydos heißt der, so ein sexhungriger Draufgänger eher. Und dann der Mann von Vivian, also der Freundin von Hannah, Matthias heißt der. Der ist eher so ein bisschen luschig und kommt auch nicht so richtig aus dem Quark. Also auf die Männer scheint man hier nicht setzen können zur Rettung der Welt.
Ja, tatsächlich ist es ganz bewusst von mir ein Buch, wo ich auf die Frauenperspektive vertraut habe. Es ist aus der Perspektive von Hannah erzählt und sie hat einen starken Blick auf die Frauen. Männer sind für sie eher da Randfiguren, auch wenn es da immer wieder Geschichten gibt. Und ich finde, Matthias ist so eine Figur, selber sozusagen Sohn eines Bauern, der sich wegen des Bankrotts seines Hofs das Leben genommen hat und der eigentlich den See liebt, aber sich nichts anderes vorstellen kann, um den See zu retten, als dass er ihn zu seinem Eigentum macht. Sozusagen eine Art bäuerische DNA in ihm durchschlägt, dass er die Natur nur retten kann, wenn sie ihm gehört. So sehr er vielleicht damit grundsätzlich Unrecht hat, so sehr hat er natürlich auch wiederum Recht, wenn man sieht, was sonst passiert. Also wie wenig Gemeinsinn es sozusagen gibt, dafür die Natur zu schützen, einfach weil sie da ist und nicht, weil sie einem nur gehört. Und wenn man sieht halt, was in den Seen, in der Natur passiert, wenn keiner drauf aufpasst, dann wird das eben ganz schnell zu einer Mülldeponie. Es ist auf allen Ebenen auch ein großes Problem, auch auf der Ebene des Verhaltens von ganz vielen Einzelnen.
In dem Roman heißt es aber auch, der Strom und Gang der Dinge schien so viel mächtiger als der Protest. Der Alltag schluckt all das, was jetzt dringend nötig wäre, wie Sie es gerade beschrieben haben, um die Welt zu retten. Wie hoffnungslos ist die Situation denn?
Die Situation ist tatsächlich nicht hoffnungslos, aber es gibt natürlich Momente, wo man wirklich staunt. Wir hatten in Berlin Klimademonstrationen im Sommer, bei denen der Geruch der Waldbrände um Berlin herum als massiver Rauch und Gestank über die Plätze zog, durch die Häuserfluchten zog. Ich habe gedacht, bei dieser einen Demonstration, als dieser Gestank so heftig war und auch ganz viele Leute bei der Feuerwehr angerufen haben, weil sie gedacht haben, die Nachbarschaft brennt, dann habe ich gedacht, auf dieser Demonstration muss keiner mehr reden. Wenn da 10.000 Schülerinnen und Schüler stehen, alle haben ihre T-Shirts über Mund und Nase gezogen, weil man die Luft nicht mehr atmen kann. Und das ist eine Klimademonstration und die Luft ist so, dass man sagen kann, wer jetzt hier demonstriert, der gefährdet seine Gesundheit, dann ist eigentlich die Botschaft klar. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir immer wieder Momente erleben der Fassungslosigkeit und trotzdem, wenn wir es schaffen, das miteinander zu teilen und uns auch daraus wieder miteinander und zwar gemeinschaftlich zu mobilisieren, dann kommen wir vielleicht zu den richtigen Handlungen und wie gesagt, auf allen Ebenen, auf dem Einzelnen, dem gemeinschaftlichen, dem politischen, aber auch dem internationalen Sektor. Das muss alles in Bewegung geraten.
Wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir in der Lage sind, Energien aufzubringen, um gegen den Coronavirus vorzugehen. Also es ist ja erstaunlich, wozu die Menschen auf einmal in der Lage sind, sowohl die Politiker als auch der einzelne Mensch. Wenn wir diese Energien aufbringen würden, um den Klimawandel aufzuhalten, dann wären wir doch schon ein Stückchen weiter, oder?
Ja, das hat eben damit zu tun, dass die Angst so groß ist vor diesem Coronavirus und natürlich auch teilweise bis hin zur Panik sich steigert. Greta Thunberg hat ja jetzt gegenüber Ursula von der Leyen auch gesagt, the house is on fire, unser Haus brennt. Und sie reden über Klimapläne 2050 und wir brauchen aber die Lösungen jetzt. Dann sieht man, dass wenn eine Epidemie umgeht, kann man ja auch nicht sagen, das Problem bitte auf Wiedervorlage, wir kümmern uns da in 2 Wochen drum, sondern man merkt, dass die Angst so groß ist, dass ein sofortiges Handeln durch den Handlungsdruck erzwungen wird. Und ich glaube, dieser Handlungsdruck ist im Falle des Klimawandels abstrakter, weil es eben nur die Wissenschaft gibt, die davon erzählt, wenn wir nur unsere Augen aufsperren, sehen wir ihn überall. Wir sehen ja die zerstörten Wälder, wir sehen die ausgetrockneten Flüsse und die runtergeschrumpften Seen. Und insofern ist der Handlungsdruck da. Wir müssen ihn nur sichtbar machen, wir müssen darüber sprechen.
Da müssen wir eines noch zum Abschluss klären. Sie haben Ihr Buch Greta gewidmet. Sie sagten den Namen gleich. Da denkt man natürlich, das sei Greta Thunberg. Stimmt das?
Nein, das ist meine Tochter Greta. Die heißt auch Greta nicht, weil Greta Thunberg so heißt, sondern weil wir vor 12 Jahren auf dieselbe Idee gekommen sind, wie die Eltern von Greta Thunberg.
Vielen Dank, John von Düffel. Der brennende See, so heißt sein neuer Roman, ein Buch über die Fridays for Future Generation, aber viel mehr als das, ein packendes Buch über den aktuellen Konflikt der Generation, ein poetisches Buch über politische Themen, ein Buch über Wasser und Wolken, über Elternverlust und über Klimaangst, über Trostlosigkeit und Trost, über das Schwimmen in bedrohten Gewässern. Das Buch Der brennende See ist im Dumont Verlag erschienen. Es hat 320 Seiten und kostet 22 Euro. Dankeschön.
Gern geschehen.